Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit dem Sam aus den USA. Er erzählt, wie man dort Alkohol aus braunen Papiertüten trinkt oder auch nicht, was man noch sonst so konsumieren kann und warum er seit Corona auch glücklich lebt. Viel Spaß dabei! Hallo Sam!
Hallo Robert, grüß dich!
Du fragst mich gerade im Vorgespräch Deutsch oder Englisch, da habe ich natürlich Deutsch gesagt, weil wir sind hier ja nicht in den USA, wo du herkommst.
Ja, Land der unbegrenzten 12-Schritte Genesungsmöglichkeiten.
Genau. Wie viele 12-Schritte-Programme gibt es da wohl? Was denkst du?
Ja, wahrscheinlich 12.
Okay, vielleicht auch mehr. Erzähl mal kurz, damit wir dich kennenlernen oder die anderen. Ich kenne dich schon ein bisschen. Mhm.
Ja, wo wir schon bei den Staaten sind. Ne? Also ich bin Amerikaner, 53, bin erst 2002 nach Deutschland gekommen, also übersiedelt mit meiner Familie. Ja, davor hatte ich irgendwann zu Studentenzeiten ein paar Jahre in Deutschland gehabt, aber ich bin halt eben dort geboren, dort aufgewachsen und mehrheitlich gelebt bis Alter 33 etwa. Dort natürlich die ersten Erfahrungen mit Substanzen gehabt, insbesondere Alkohol.
Ja, ich wollte gerade fragen, wo hast du denn mehr konsumiert?
Ja, gute Frage eigentlich, wenn man es anguckt, so Liter für Liter.
Oder Euro für Euro oder Dollar für Dollar.
Ja, das auch noch. Ne? Also wir müssen den durchschnittlichen Währungskurs auch noch ermitteln für die 32 Jahre. Aber ja, da bin ich halt eben schon als junger Mensch reingerutscht. Quasi von heute auf morgen, Alter 16, in Kiffen zunächst, in Amerika. Ist das so gewesen jedenfalls? Naja, heute wahrscheinlich auch so. Man kam leichter an Cannabis ran als Alkohol.
Man muss das auch nicht in der braunen Tüte verstecken auf der Straße, wenn man konsumiert hat, oder?
Also da war nichts auf den Straßen erlaubt. Ne? Also okay. Das deutsche Wegbier, dass ich so sehr zum Übermaß genossen habe hier, das gibt's dort nicht. Ne? Überhaupt nichts ging in der Öffentlichkeit. Ja, mittlerweile in den letzten Jahren sind in bestimmten Bundesstaaten Cannabis nicht mehr verboten. So. Mhm, und auch schon vor Jahren in New York, da wurde es nicht verfolgt. Ich habe gemerkt, an jeder Straßenecke heutzutage ist es ganz normal, Leute Cannabis rauchen, so wahrzunehmen, was mich stört, was ich als unangenehm empfinde. Also damals wäre es mein allergrößter Traum gewesen. Und heute mag ich es, ja, ich nehme das ungern zur Kenntnis, dass überall neben mir gekifft wird. Ich rieche das nicht gern.
Hm. Ja, mir ging es vor 2,5 Jahren so in Toronto in Kanada. Da habe ich noch konsumiert und ich fand das ganz aufregend, plötzlich überall das Zeug zu riechen auf der Straße. Aber heute wird es mich, glaube ich, triggern bis nerven, ja.
Ja, mich nervt es eher.
Was sagst du, wir wollen nicht politisch werden, aber so ein bisschen wenigstens ein, zwei Sätze zu der derzeitigen Legalisierung in Deutschland. Ist dir egal, aber wie findest du so für die Jugend oder für deine Kinder oder Enkel, die mal da sind?
Ja, spannende Frage, die Legalisierung, also von Cannabis in Deutschland. Ne? Von anderen Substanzen reden wir, glaube ich, gar nicht.
Noch nicht.
Ja, hier ist man noch bemüht, das einzuführen. Wobei, also die Lage ist lange Zeit so in Deutschland, dass es eine Bagatellgrenze gegeben hat von unwesentlichen oder geringen Mengen und so, ne? Mhm. Und der Besitz wurde nicht strafrechtlich verfolgt. Also verglichen zu den Gesetzen in den USA hat man eine dermaßen leichte Hand irgendwie angewendet. Und es ist hier so, so im Vergleich ziemlich ein Schlaraffenland gewesen für Kiffer. Und jetzt ist es sogar drüben lockerer als hier um einiges. Und ich meine, ich bin dagegen, dass man so drakonisch scharfe Gesetze hat, wie man sie bei uns gehabt hat. Diese hat man hier so nicht gehabt. Es ist sehr schwierig. Ich weiß es selber nicht. Ich kann es nicht begrüßen, dass jetzt Tür und Tor geöffnet wird und quasi eine öffentliche Genehmigung offizielle kommt aus der Politik für den Konsum von Cannabis, was ich sehr verderblich finde. Ja, okay, ist immerhin tausendmal besser als Alkohol, muss man wirklich sagen. Aber eine gute Sache ist es nicht. Ja, kompliziert, komplex und ja.
Ja, wir können es nicht ändern, wir zwei. Und vor allem auch heute nicht in dieser Stunde, wo wir uns unterhalten.
Genau.
Ja, da fällt mir ein, da wir uns schon eine Weile kennen, verrate ich jetzt mal was. Du bist auch mal mit dem Auto gefahren und hattest eine Flasche bei dir vorne am Lenkrad. Da stelle ich mir gerade die Frage, da ich das öfter gemacht habe, beim Autofahren getrunken, auch oft direkt von der Arbeit ins Auto und das erste Bier aufgemacht. Man kriegt da, glaube ich, nur ein Problem bei 0,5 Promille oder wenn man in einen Unfall verwickelt ist, dann auch schon mit geringeren Mengen. Aber wenn du jetzt ein Bier trinkst und du trinkst nur ein, zwei Schluck und du wirst dann angehalten von der Polizei, da würde mich mal interessieren, ob man dann schon Ärger bekommt, weil man es ja am Steuer trinkt. Wäre interessant, wenn eine Polizistin zuhört oder ein Polizist oder ein Richter, ob es da ein Gesetz gibt. Aber ich laufe heute nicht mehr Gefahr, dafür angehalten zu werden. Möchtest du deine Geschichte einmal erzählen? Oder kennst du sogar die Antwort auf meine Überlegung? Du überlegst gerade.
Ja, ich meine, wir reden von den USA, nicht wahr?
Ich rede gerade von Deutschland, aber du kannst auch von den USA reden, ja? Da, bitte, ja?
Ja, ich meine, in den USA ist es halt so, ich glaube bundesweit, das vielleicht stimmt das nicht, aber dass man nicht einmal ein offenes Behälter von Alkohol im Auto haben kann, allein schon das.
Bei uns hier in Deutschland?
Nein, in den USA. Genau.
Ja.
Ein offenes Behälter, ein offenes Bier kann ich im Auto in Deutschland haben, wenn ich nichts daraus getrunken habe. So, ne?
Okay.
Meine ich zu wissen. Aber so, das gehört groß zu meiner persönlichen Geschichte und Trinkelaufbahn. Trunkenheit am Steuer, angetrunken sein, im Auto führen und auch das war ein Thema. Ich hatte Autoführerschein mit 16 gemacht in den USA und wurde meinen Führerschein sofort los wegen Suffahren, auch mit Unfall. Und ja, mit Menschen irgendwie verwickelt. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Und dann im Auto 24 habe ich das Gleiche nochmal gemacht mit Pillen auf Benzodiazepine, wo ich stark abhängig wurde. Ich wurde nur deshalb stark abhängig, weil ich schon Alkoholiker war all die Jahre.
Und parallel konsumiert, oder?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, klar. Das sagen wir so einfach, ja.
Und dann so 25 Jahre später, in ganz anderen Lebensabschnitten, hier in Deutschland, auf der anderen Seite vom Ozean, habe ich das Gleiche einfach immer weiter gemacht. Es war selbstverständlich, dass ich angetrunken jeden Tag Auto fahre, ne? Oder und natürlich so gegen Ende hin so die grausamsten, grässlichsten Suffahrten hingelegt, wo ich mehrfach meine Familienmitglieder gefährdet habe und mich selber und andere.
Und andere.
Das ist ein absolutes Wunder, dass da nichts passiert ist. Ich habe es quasi in Kauf genommen, dass ich leider wahrscheinlich ins Gefängnis werde gehen müssen, so für Totschlag oder irgendwie. Und so verdreht war mein Denken. Es war einfach gar nicht anders zu machen. Es war nichts anderes kam in Frage, als so zu leben.
Ist dir irgendwas passiert mit 16, 24 oder hier in Deutschland? Irgendwelche Konsequenzen gehabt?
Ich bin dort einmal führerscheinlos, hier einmal führerscheinlos. Also es ist erstaunlich, dass bei mir die Konsequenzen ausgeblieben sind, die eigentlich sehr, sehr groß und sehr hart hätten sein können. Und ja, das gehört zu den Wundern. Also oft wird man scheinbar nicht bestraft vom Leben für das, was man tatsächlich verbaut hat und ja, dafür andere Dinge irgendwie. Das Gerechtigkeitsprinzip ist manchmal etwas schwer zu verstehen in dieser Welt. Aber ich kann auf jeden Fall dankbar sein, dass es nicht noch schlimmer alles gekommen ist, so bei mir, wie die Krankheit insgesamt und die ganzen Folgen.
Lass uns doch mal vielleicht über die Folgen sprechen. Es ist ja so, dass das nicht nur auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf den Geist sich auswirkt, sondern auch auf die Angehörigen oder die Freunde oder vielleicht die Kollegen oder den Chef. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was es für Folgen hatte? Welche unangenehmen Folgen?
Ja, ganz viele. Also natürlich jeder Alkoholiker bekommt es da zu spüren in den menschlichen Beziehungen. Ja, von vornherein irgendwie war ich schwach darin, irgendwie so mit Beziehungen aufbauen oder mich in Verbindung fühlen. Ich fühlte mich getrennt. Ich habe mich dann auch aktiv getrennt und wollte irgendwie auch bei mir und für mich sein und allein machen und allein sein. Und es hat mich angestrengt, so das Soziale. Und natürlich mit Alkohol als Lösung hatte es mich nicht mehr so angestrengt. Oder teilweise habe ich das dann auch genossen. Und aber natürlich, ja, nach langen Jahren von relativ unauffälligem Trinken, wobei das auch sehr regelmäßig und schon eher hartes Trinken war, da kam ich in eine ganz lange Lebensphase von 8, 9, 10 Jahren, je nachdem, wie man es betrachten will, von immer größerem Konsum, immer größeren Problemen und Auffälligkeit. Und diese Auffälligkeit, das ist halt eben, wo andere Menschen merken, das stimmt irgendwas mit dem nicht.
Wie hast du das gemerkt, dass die das gemerkt haben? Haben die dich angesprochen?
Naja, ja, es wird ein Thema daheim. Die meisten Leute sprechen mich nicht darauf an. Aber ja, dann merke ich halt auch selber, dass wenn ich nicht so drauf gewesen wäre, es wäre alles anders gekommen. Also ich wäre nicht so zornig gewesen irgendwie am Abend vorher. Ich hätte anders so mit meiner Tochter gesprochen, zu einer riesengroßen Szene wäre es nicht gekommen und so weiter. Oder mit meinem Bruder oder ne, mit der Ehefrau und solche gefühls- und zornbeladenen Ausbrüchen, die einfach so fehl am Platz waren und völlig unnotwendig. Also in dem Drama verfangen sein, dazu ist der Alkohol gut. Ja, und man konnte nicht mehr so Vertrauen irgendwie zu mir haben. Ja, alle Familienmitglieder sicherlich. Und
haben die das denn in Verbindung gebracht mit deinem Konsum oder dachten die nur, der ist aber wieder mal komisch?
Es ist mir nicht so ganz klar, wie sie das gesehen haben, aber ich habe selber meinen Konsum und die Folgen davon in keinster Weise klar gesehen, also oder verstanden. Und insofern, als ich das getan habe, dass ich ich ein sehr großes persönliches Problem habe, das habe ich geleugnet und versteckt vor denen. Also wie sollten sie irgendwie Klarheit darüber haben? Ja, also die haben auch nicht mit vielen Menschen in der Genesung gesprochen oder so. Und sicherlich wussten sie auch nicht, wie viel ist irgendwie so diese wachsende Krankheit, die Sam befallen hat, und wie viel ist es vielleicht der echte Sam, wo er einfach so von sich aus irgendwie ein Arschloch ist. Aber ja.
Vor wie vielen Jahren waren dann das, als du gemerkt hast, mit meinem Konsum stimmt irgendwas nicht?
Oh mein Gott, schon in jungen Jahren hatte ich viele Fragen, ne? Aber ich dachte, naja, das ist eine Sache irgendwie der Jugend und man wächst so daraus. Aber statt daraus zu wachsen, kam es immer doller. Und ja, so ab 25, nach dem kalten Benzo-Entzug, da habe ich mich schon zusammengerafft. Und ich habe so einen Familienvater gemacht und Job nachgegangen. Und ja, das war alles so, ich habe alles gemanagt gehabt. Und hätte ich aufhören sollen, es war wirklich der Zeitpunkt, aber der Alkohol war stärker und es ging weiter. Und ich wusste, selbst in diesen besten Jahren, wo ich jung war und manchmal nur 3-4 Bier am Tag hatte, eine Weile lang, dass das alles bei mir immer noch sehr zwanghaft war, immer noch der Alkohol im Mittelpunkt von meinem Leben. Ja, ich war nur Abendtrinker, nur viele Jahre lang, Tag ein, Tag aus, aber so dieses, das Abendbier, das alles drehte sich darum, dass ich dieses Abendbier irgendwie reinkriege. Höhepunkt des Tages, Höhepunkt des Lebens. Alles andere kommt danach quasi.
Wann war denn der Abend? War der wirklich, sage ich mal, 20 Uhr oder war der Abend bei dir schon um 16 Uhr?
Naja, in diesen jungen Jahren war der Abend schon 19 Uhr, 19.30 Uhr oder so. Aber als ich in meine schwierigen Abstiegsjahre reinkam, dann war der Abend 16 Uhr. Ne? Und dann war es 14 oder 13 Uhr. Mhm. Ich war nie so weit, dass ich rund um die Uhr getrunken habe. Vormittags habe ich nie getrunken, aber das hat vollkommen gereicht. Ne? Man hat ja nicht viel vom Leben, wenn man eigentlich nur diese paar Stunden von Verkaterung hat und Reue und Plänen und Absichten aufzuhören am Vormittag, und dann geht es schon gleich extrem zwanghaft weiter, jeden einzigen Nachmittag.
Ja. Jetzt erinnere ich mich bei mir an den Frühsommer und auch an den Sommer 2020. Corona war da, Lockdown war da, der Sommer war bei uns bombastisch. Wir hatten frei oder Homeoffice. Die Terrasse war schön sonnig und da war auch schon mal mittags ein Glas auf dem Terrassentisch. Wie war das denn bei dir? Warst du da schon trocken und clean?
Ich war während der Zeit stolpertrocken, wie wir es beschreiben. Das heißt, ich war schon bei AA ein Jahr gewesen. Mhm. Ja, und das hatte mir schon sehr, sehr geholfen. Ich habe während dieser Zeit, ich hatte keine Schritte gemacht, ich habe nicht viele Dienste gemacht, so gut wie gar nicht, keinen Sponsor gehabt, und ich war irgendwie immer noch am Rande von den Gruppen. Ich habe nicht richtig in der Gemeinschaft gelebt und nicht richtig im Programm. Und ich habe alle 2 bis 4 Wochen, sagen wir mal, einen Tag lang so Bier getrunken, mich betrunken, ja, einen Rückfall gebaut. Ich sah das nicht unbedingt als Rückfall an, denn schließlich war das für mich normal. Ne? Mhm. Und wieso sollte ich das dramatisieren, so mit diesen klinischen Ausdrücken, Rückfall? Ne? So dachte ich mir jedenfalls. Also das war natürlich die reinste Verharmlosung. Aber natürlich ging es mir 1000-mal besser, so als jeden Tag trinken zu müssen und ganz alleine und so unten durch, wie ich war. Ja, es ging mir 1000-mal besser. Stolpertrocken bei AA. Und ja, als in dem ersten dramatischen so Panik-Lockdown, da war ich in New York, ne, und da war es mega dramatisch, weil in dieser unheimlich großen Weltstadt, also dass die Straßen leer gefegt waren und es war echt so Endzeitstimmung so in den Medien und ich hatte mich gefreut auf die tollen New Yorker AA-Meetings, alles weg.
Alles. Aber war das im März, oder? 2020, oder?
Ja.
Cool. Ja, ich bin in den Flieger gestiegen, ich glaube am 28. Februar. Und noch nach Hause gekommen. Und ich glaube, eine Woche später war schon alles dicht, ja, so langsam.
Ja, genau, es war zu der Zeit, ich versuchte früher nach Hause zu kommen. Meine Kinder waren besorgt und alles, ne? Und es war schon klar, dass es da ja eine richtig so katastrophenartige Szene werden würde oder schon war. Aber mein Ticket war nicht zu ändern. Mhm. Vieles fiel einfach so aus, ne? Also viele Flüge gab es nicht mehr.
Ja.
Es war nicht klar, ob überhaupt irgendwelche Flieger nach Europa fliegen würden. Und also saß ich da und habe mich betrunken, denn es war, war möglich, Alkohol zu kaufen. Und ich dachte, okay. Naja, keine Meetings, scheiß drauf, ja? Ende der Welt. Und ja, dann kam ich nach Deutschland zurück und diese ganze Landschaft von tollen Meetings und Freunden, die mich trocken gehalten hatte, weitestgehend alles weg.
Okay. Ich muss gerade an den Film denken mit Will Smith, aber ich komme nicht auf den Namen. Spielt in den USA, wo die ganzen Straßen leer sind und dann kommen die Viecher, wo er sich einsperrt. Ich weiß nicht, ob du gerade dich erinnern kannst an den Film.
Von diesen Men in Black Filmen oder so?
Nein.
Weiß ich auch nicht.
Egal, ich komme nachher drauf, wenn wir fertig sind. Und dann kamst du nach Deutschland, wolltest ins Meeting und die waren auch zu. Gab es dann da irgendwann da mal eine Alternative, die Online-Meetings?
Ja, natürlich. Also die Alkoholiker haben schnell reagiert und die haben schnell viele Dinge auf die Beine gestellt und ja, also es gibt Macher halt eben, die dafür gesorgt haben, dass es anderen gut geht, dass für andere Unterstützung da ist. Und ich habe einfach davon profitiert, ja, von diesem Einsatz, den andere gebracht haben. Ne? Und es gab also schon bald in irgendeiner Form so Meetings und Unterstützung und also war ich dann doch nicht alleine und es war eine ganz, ganz große, wichtige Stütze und viele Meetings waren doch geschlossen, mein Stammmeeting nicht, also kamen zu uns gerade sehr, sehr viele aus verschiedenen 12-Schritte-Gruppen wie NA.
Für die, die NA nicht kennen, also Narcotics Anonymous, hauptsächlich Tabletten und harte illegale Drogen.
Genau, die es mit Schwerpunkt Drogen haben, unsere Schwestergemeinschaft. Und es war eine ganz tolle Zeit, weil ich die Leute kennengelernt habe. Das war echt eine Bereicherung und ja, habe ich schließlich positiv in Erinnerung und das war die Geburtsstunde von dieser neuen reichhaltigen Zoom-Meeting-Landschaft, die es gibt in deutschsprachigen Ländern und überall sonst. Das gab es vorher so nicht, ne? Und jetzt ist es selbstverständlich. Ich habe immer Zugang zu ganz, ganz tollen Zoom-Meetings. Ja, natürlich ist Face-to-Face immer noch besser, aber es ist extrem wertvoll und gut, was wir jetzt haben. Man vergisst so leicht, dass es das einfach gar nicht so gab, ne,
vorher. Ja.
Und das haben wir Corona zu verdanken und natürlich auch, dass ich so viele menschliche Verbindungen habe zu Freundinnen und Freundinnen in der Gemeinschaft in weiten Teilen von Deutschland und Österreich und Schweiz, sonstigen Ländern. Das ist auch so die Frucht dieser
Pandemie.
Genau, Zoom-Meeting-Geschichte und Pandemie.
Jetzt verrate ich einfach mal, dass du auch sehr aktiv warst bei den Zoom-Meetings, gerade aus der Stadt, wo du kommst. Du hast ja da wirklich sehr viel mitgeholfen bei dem Meeting, was am Anfang täglich stattfand um 18 Uhr, das Back to Basic. Jetzt findet das noch statt von Montag bis Freitag. Erzähl doch mal, wie ihr dieses Meeting so ins Rollen gebracht habt und wie so ein stündiges Online-Meeting stattfindet für die, die das noch nie besucht haben.
Okay. Ja, also ich selber habe es nicht ins Leben gerufen. Mein Sponsor hat es weitgehend ins Leben gerufen, natürlich mit den Hilfen von anderen. Und ja, ohne solche Gestalten, die in dem richtigen Moment die Dinge in die Hand nehmen, da wäre nicht viel passiert, glaube ich, in dieser Welt. Und es gibt, ja, Führungspersönlichkeiten und es ist manchmal ganz gut, wenn die auch führen. Und ja, so habe ich das erlebt. Und die so aktiv gewesen sind und Verantwortung übernommen haben, die haben nach einigen Monaten, ich glaube, es war so gegen Herbst, unser Face-to-Face-Meeting auf ein Hybrid-Meeting umgestellt. Und ja, da muss man ein bisschen Technik haben und am liebsten nicht die preiswerteste Technik. Und das heißt, so Telefonkonferenzanlage quasi. Man braucht Mikros, man braucht einen Laptop und man braucht idealerweise einen ganz guten Bildschirm. Das haben wir zum Glück alles haben können. Die Gruppe hat das aber, diese Kosten alle selber finanziert durch unsere Spenden. Und ja, dann hat man das so konzipiert, dass die Menschen, also das Meeting wird geführt von dem Raum aus und mit zugeschalteten Zoom-Teilnehmern. Und nach dem Teilen des Sprechers, also es ist ein Sprechermeeting gewesen und ist es nach wie vor. Und der Sprecher oder die Sprecherin spricht entweder vor Ort oder per Zoom. Und ja, mehrheitlich eigentlich per Zoom, weil sie viele Sprecher sind von außerhalb, ne, von ganz Deutschland, ganzen DACH-Raum. Und dann wird geteilt abwechselnd, einmal im Raum, einmal jemand aus dem Zoom und wieder im Raum und so weiter. Und ja, das Prinzip ist ganz einfach. Ja, es gibt ein paar Dinge zu lernen, so in der Lernkurve und zu beachten, aber im Grunde genommen kein Hexenwerk und doch eine extrem feine Sache. Ja.
Kann ich bestätigen. Ich habe das Meeting oft besucht und ich habe deinen Dienst geschätzt, den du da gemacht hast. Das war für mich auch eine sehr einfache Sache, in das Meeting zu gehen. Kostet einen Mausklick. Ich habe das Meeting auch oft aus dem Auto aus besucht mit der Freisprecheinrichtung. Ich konnte auf der Autobahn, keine Ahnung, 150 Sachen fahren und war trotzdem gleichzeitig im Meeting und konnte zuhören. Das ist schon eine geniale Sache. Ja,
Ja.
vielen, vielen Dank dafür, auch für deinen Service.
Ja, sehr gerne. Es ist für mich ganz toll gewesen, gerade dort in dieser Gruppe per Zufall quasi gelandet zu sein, dort meinen Sponsor zu haben. Denn das war die Gruppe, wo, ja, diese Gruppe wurde speziell ins Leben gerufen, direkt nach Corona. Vorgängergruppe hat sich so zerschlagen, könnte man sagen. Und diese ging so ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche hervor, wenn man so will. Und weil es so eine richtige Krisenzeit war, dann sagte man schon gleich, ja, wir machen jeden Tag. Normalerweise würde man nie darauf kommen, eine AA-Gruppe zu formieren, die sich jeden Tag trifft, ne? Aber die Situation war eine sehr besondere. Und für so ein Meeting, die sich jeden Tag trifft, da werden sehr viele Dienste frei und man kann nicht darauf warten, Also bis man den Wunschkandidat findet für alles, ne? Also es ist sieben Zoom-Hosts wurden gebraucht, sieben Chairs, ne? Und so weiter. Und ein Speaker-Seeker musste im Monat 31 Gespräche auch noch organisieren für ein 7-tägiges Sprecher-Meeting. Also da waren reichlich Dienste vorhanden zu vergeben und ich rutschte einfach so da rein. Und ich durfte das machen und da habe ich eine wahnsinnig gute Erfahrung gemacht. Es ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, sicherlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte irgendwie nicht dazugehören und alle anderen alles machen lassen. Aber stattdessen landete ich mittendrin mit Verantwortungen, die ich dann zum Glück auch irgendwie erfüllen konnte und hat mir ein gutes Gefühl gegeben, so dieser Dienst, tatsächlich etwas zu machen, was einen Wert hat. Und ja, Es hat meine Genesung sehr, sehr gestärkt. Und ich bin dafür sehr dankbar. Wäre ich woanders gewesen, hätte es diese Dienste gar nicht erst gegeben. Oder ne, man hätte gewartet, bis man was weiß ich für wie viele Jahre Trockenheit hat.
Ja. Ja. Lass uns doch mal über den Dienst sprechen allgemein. Das klingt für viele vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Vielleicht denke ich mir, wenn ich auf der Couch sitze und einen Film angucke oder ein bisschen Sport mache, dann tue ich was für mich und bin danach glücklich. Jetzt tust du Dienst in irgendeiner Selbsthilfegruppe. Warum macht dich das glücklich und zufrieden? Was bringt dir das? Beschreib mal.
Ja, das ist etwas, was man eher spürt, als dass man es erklärt bekommt, aber ich glaube, man kann es auch verstehen. Irgendwie in unserer Gesellschaft leben die meisten für sich. Es geht darum, wie viel Geld ich irgendwie ansammeln kann und wie viele Dinge ich kaufen kann. Und ja, bestimmt geht es vielen so. Ich habe natürlich so für meine Kinder gesorgt, aber sowas wie ehrenamtlich irgendetwas nebenher machen, habe ich auch nie gemacht, ne? Mir war es auch recht, so ja, mit einem Bier den Abend zu verbringen und die Welt muss so nach sich selber gucken. Und also von daher, sowas wie Dienste machen, war mir fremd und auch nicht unbedingt gewollt, ne, von mir. Ich wollte so schon mein Problem von mir genommen haben, aber dass ich da auch noch irgendwie welche Dienste machen soll.
Was bringt das? Ein
bisschen suspekt am Anfang, aber gut. Aber wenn schon, also es ist das denkbar größte Geschenk, das man bekommen kann, die Genesung vom Alkoholismus, so wie ich das erlebt habe, dass ich beispielsweise gestern nicht trinken musste, auch heute nicht bisher und den Tag werde ich wahrscheinlich auch trocken noch rumkriegen. Das ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Also und das kann man nur zu schätzen wissen, wenn man in diesem unglaublichen Zwang, wenn man das selber im eigenen Leib erlebt hat und wie das so ist, dass das eigene Verhalten einfach völlig außer Kontrolle geraten ist. In dieser einen Hinsicht und das, man ist gefangen in dieser zerstörerischen Laufbahn und kommt einfach nicht raus. Und dann festzustellen, ich komme schon daraus mit Hilfe von dieser sehr wohltuenden, warmen Gemeinschaft und diese ganzen Segen, die damit einhergehen, dass die Beziehungen heilen und dass man selber klar im Kopf wird und ganz anders und besser dasteht im Leben und auch Dankbarkeit erfährt und hat. Und dann auch noch zurückgeben zu dürfen, darum geht es. Dann habe ich die Möglichkeit, mit dieser großen Dankbarkeit in meinem Herzen für das, was mir geschenkt wurde, kostenlos geschenkt wurde, da ein bisschen zurückzugeben, indem ich, was weiß ich, dies oder jenes mache, um die Meetings zu unterstützen. Das habe ich weitgehend die meisten Dienste haben damit zu tun gehabt. Und das ist es für mich. Also wir haben so einen Spruch, wir wollen, dass die helfende Hand von AA immer ausgestreckt ist, wenn jemand um Hilfe ruft, denn ich bin verantwortlich. Für mich heißt es, die helfende Hand von AA ist ausgestreckt in den AA-Meetings. Mhm. Es kommt nicht darauf an, ob eine Person mich persönlich kennenlernt und meine persönliche Geschichte hört oder Ratschläge von mir oder irgendwie so. Es kommt darauf an, ob man mit AA in Verbindung tritt. Und die Genesung ist in den Meetings weitestgehend, wie ich das sehe. Und wenn ich die Meetings unterstütze, dann trage ich dazu bei, dass die helfende Hand von AA ausgestreckt ist. Und ja, das ist ein bisschen Verantwortung übernehmen, wenn man so will, dass andere auch das ja, erfahren können, was einem selber so zugute gekommen ist. Und das ist auch richtig so. Und das gibt einem ein gutes Gefühl.
Ja, danke. Das hast du schön erklärt, Sam. Bevor wir vielleicht so Richtung Schluss nochmal auf die, du hast es gesagt oder genannt, Segnungen zu sprechen kommen, auf die heilenden Beziehungen. Ich wollte von dir schon nochmal wissen, wie schön dein Leben heute ist. Aber zuvor vielleicht nochmal auf das kontrollierte Trinken oder den kontrollierten Konsum von Drogen, Tabletten zu sprechen kommen. Beschreib doch mal, wie lange hast du es versucht und warum hat es bei dir dann doch nicht geklappt und du bist in der Abstinenz gelandet?
Okay. Also, ja, schon in jungen Jahren, wie erwähnt, so versucht. Vielleicht habe ich ja sicherlich nicht mich genug bemüht, aber auch schon mit 24, könnte man sagen, war ich dabei, mich ernsthaft irgendwie anzugucken. Ich meine, bei AA war ich dann schon einmal aufgetaucht in dem Alter und per Zufall taucht, glaube ich, keiner bei AA auf, aus Jux und Dollerei.
Oder weil irgendeine Tür offen steht, da gehe ich mal rein und gucken, ja, was es genau da umsonst zu essen gibt.
Ja, vielleicht gibt's Kaffee, ich informiere mich mal. Ja, nee, und also schon sehr lange. Aber natürlich viele, viele Jahre habe ich mich kaum bemüht. Ne? Ich dachte irgendwie, der Tag kommt, irgendwie, das kommt auf mich irgendwie automatisch zu, man wird älter und vernünftig und sowas. All das ist überhaupt nicht passiert, sondern die Krankheit wird immer schlimmer. Und ja, natürlich, wie alles krasser wurde und auffälliger, dann kamen einige Versuche. Ich glaube, alle waren halbherzige Versuche, aber dennoch waren sie. Ich war bei der Beratungsstelle und bei einer anderen. Also 3-4 Mal solche Termine. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal zu verschiedenen Zeiten Psychotherapie angefangen. Einmal online in den USA, da hatte ich während der Stunde hier Wein getrunken.
Während der Therapie, cool. Ja, während der Therapie, ja. Das geht ja natürlich live nicht so gut, aber ja. Online schon.
Ja. Und 2-mal Hypnotherapie zu verschiedenen Zeiten, extrem teuer und
Hypnose meinst du, oder?
Genau. Mhm. Ja, ich war dann auch in Facebook-Gruppen und sonstigen Online-Gruppen, wo zwar so inspirierende Dinge so geteilt wurden, aber das hat einfach lange nicht gereicht, um irgendetwas bei mir zu bewirken. Und ja, natürlich auch selber versuchen aufzuhören oder weniger trinken. Ich wusste, okay, ich muss mich runtertrinken. Es klappt nicht sofort. Also trinke ich mir erstmal runter. Ich habe wahrscheinlich 6-7 Jahre lang mich runtergetrunken, aber eigentlich ging die Menge nur hoch. Und bei AA war ich schon ein paar Mal und schon gedacht, oh nee, ne, das ist nicht meins und die sind ganz anders und das ist alles merkwürdig hier und ich werde es doch irgendwie selber schaffen. Aber der Tag kam nie. Und es gehörte so in Parallel zu halbherzigen Versuchen, massive Selbsttäuschung und Leugnung dazu. Das war groß angesagt jeden Tag. Ein Leben täglich, stündlich in der massivsten Leugnung der wahren Tatsachen.
Ja.
Ja, nach 8, 9 Abstiegsjahren, wo alles immer dunkler um mich herum wurde, mein Körper wurde kränker. Ich wurde depressiver, ich wusste, ich wäre besser dran tot, habe mir schon irgendwie so überlegt, wie das zu bewerkstelligen sein könnte. Meine Kinder, die wären auch besser dran, wenn ich tot wäre. Ja, so, das war meine Lebensqualität. Ja, gegen Ende hin.
Und was ist dann passiert, dass du gesagt hast, okay, ich krieg's allein nicht hin, ich brauche Hilfe und diesmal richtig?
Ja, also ich hatte nicht irgendwie einen Tiefpunkt, sondern sehr viele Tiefpunkte über viele Jahre hinweg. Und keins war irgendwie das, wo irgendwie es zum Schluss gekommen ist. Es ist einfach so die kumulative Wirkung, Erschöpfung. Ja, irgendwann ist das Akku halt eben leer, ne? Oder Benzintank leer und es gibt nichts mehr, es geht nicht mehr irgendwie und Ende Gelände irgendwie quasi.
Ja.
Und schwer zu beschreiben. Der Tag, bevor ich zur AA gegangen war, endgültig, also das war nicht meine schlimmste Verkaterung oder irgendwie. Ich weiß nicht, was so dran war, was so besonders war. Und auch mein letzter Rückfahrtag war nicht irgendwie der allerschlimmste Tag. Es war einfach so das ganze Leben. So lange schon so verkackt einfach und gegen die Wand quasi, aber in Slow Motion gegen die Wand.
Ja, ja.
Ja.
Ja, erinnert mich an einen Bekannten, der ist inzwischen verstorben und er hat zu mir gesagt, als ich mal ihn gefragt habe vor 4, 5 Jahren, trinken wir was zusammen, hat er gesagt, die Wanne ist voll. Man sagt, also er kam aus Russland, man würde vielleicht bei uns hier sagen, das Fass ist voll oder was auch immer, ja, und so war es bei mir auch. Ich bin damals zum Arzt gegangen, da war nichts am Vorabend besonders schlimm. Ich habe nur die Summe gesehen der ganzen Jahre und habe dem Arzt gesagt, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und der Arzt hat dann gefragt, ja, wir haben uns unterhalten 5 Minuten, der hat sich wirklich Zeit genommen. Und er hat dann gefragt oder so diesen Satz in den Raum gestellt, glauben Sie, es wäre besser, nie wieder zu trinken? Und ich habe fast geweint, ja, und habe gesagt, ich glaube, das wäre in meinem Fall das Vernünftigste. Und dann hat er gemerkt, irgendwie ist mein Fass voll, ja, und hat gesagt, dann gehen Sie doch heute Abend meine Selbsthilfegruppe. Heute Abend findet ein Meeting statt. Und ich bin hingegangen und seitdem muss ich nicht mehr trinken. Und der Saufdruck ist weg, weil die Summe aller Sachen, die bewirkt in mir, ich habe die Schnauze voll. Und ich kann heute Leuten zugucken beim Trinken. Ich kann mich für sie freuen, weil sie das können und das Leben genießen können. Die meisten Menschen können ja normal trinken. Und die lassen auch noch was im Glas stehen und stehen auf und gehen aus dem Restaurant. Die können das. Wie sie das hinkriegen, ist mir ein Rätsel, aber ja. Naja, ist doch schön. Wie geht's dir mit Saufdruck heute? Erzähl.
Ja, also besser denn je. Ich habe weit weniger Saufdruck denn jemals vorher. Ich habe nicht oft überhaupt also Saufdruck so richtig Saufdruck habe ich gar nicht. so richtig. Natürlich kenne ich das auch, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Es handelt sich um flüchtige Gedanken, die können immer so aufflattern oder so. Und jemand hat mal gesagt, ja, natürlich denke ich manchmal an Alkohol. Ich bin Alkoholiker. Ja. Was macht ein Alkoholiker eigentlich?
Wir haben jahrelang konsumiert, das ist einfach drin, ja, bei uns.
Ja, das stand absolut im Mittelpunkt meines gesamten Erwachsenenlebens.
Ja.
Ohne Übertreibung. Ja. Und von daher, ja, ich bin noch nur einerseits ein bisschen vorsichtig. Ich kann mit Situationen umgehen, wo jemand trinkt, aber ich suche mir das nicht aus. Ne? Mhm. Ich fordere nichts heraus. Ich habe nichts in Bars zu suchen oder auf Partys. Wenn ich einen guten Grund hätte, wie es im Blauen Buch steht, könnte ich das machen. Aber habe ich einen guten Grund? Meistens nicht.
Meistens nicht, ja.
Und ich kann es mir auch leisten, so aufgrund meiner Lebenssituation sehr gut ein alkoholfreies Umfeld für mich zu haben. Und das ist eine schöne Sache. Und ja, ich weiß auch nicht, wie die Leute das machen, so ein halbes Glas Wein noch auf dem Tisch stehen lassen.
Also was eine Verschwendung.
Es gibt kein größeres Mysterium auf Erden, wie das geht oder... Oder ein Bier bestellen oder so, ne? Das ist wie, keine Ahnung, schwarze Magie oder sowas. Aber herrlich, irgendwie doch die Genesung geschenkt bekommen zu haben und dieses Wunder erleben, heute nicht zwanghaft trinken zu müssen und ja, nicht jeden Tag näher am Grab. Und diesem schlimmen, leidvollen Schicksal entrinnen. Ja.
Zähl doch mal zum Schluss vielleicht 5 Sachen auf, wenn du magst, auch mehr, was du heute als Geschenk betrachtest für dein neues Leben. Was liegt dir so am Herzen und worüber freust du dich so sehr?
Ja. Also meine körperliche Gesundheit. Das ist radikal anders als zur Trinkzeit in den Abstiegsjahren. Ich war natürlich übergewichtig, Leberfett und total angeschlagen und ja, alle möglichen anderen Erscheinungen dazu. Durch den Alkohol werden alle körperlichen Systeme geschadet und beeinträchtigt. Ja, und mir geht es in der Hinsicht richtig gut. Und das ist also die eine Sache. Ich bin präsent in dieser Welt und vor allem für geliebte Personen in meinem Leben. In einer Art und Weise, wie ich das niemals vorher war.
Ist das deine Wahrnehmung oder bekommst du das wiedergespiegelt durch deine Familie?
Ja, ich bekomme das gewissermaßen wiedergespiegelt. Ich weiß, dass die anderen mich auch wahrnehmen, wie ich heute bin, und dass die den Unterschied wahrnehmen, diesen ganz großen Unterschied. Und ja, ich merke es natürlich für mich selber. Geistige Präsenz, Klarheit, ein bisschen Aufgeräumtheit, vor allem im Vergleich, weit emotional aufgeräumter als vorher. Okay, da gehen wir da in verschiedene Bereiche, die vielleicht separat aufgezählt werden könnten, aber... Alles hat miteinander zu tun, alles ist verwoben. Ne? Das Körperliche mit dem Geistigen, das Geistige mit den menschlichen Beziehungen, familiär, im Liebesleben, im Arbeitsleben. Es hängt alles zusammen. Und es ist eine gesunde Bewegung nach oben. Ne? Ich glaube, es ist wahr, was ich gehört habe, also als Alkoholiker bewegt man sich immer nach hinten zurück und dieses nach unten kreisen oder eben nach vorne und das ganze Kreis stetig, wenn auch langsam, aufwärts. Ich glaube, da ist was dran.
Erlaub mir noch eine letzte Frage, Sam. Ist heute irgendetwas weniger schön als damals zu deiner Trinkzeit?
Ist etwas weniger schön? Nee, nee.
Okay, klare Antwort.
Ja, nee, es ist so, ne? Also der Reiz, ja, also der Rausch, ne? Wir wollten alle den Rausch haben und Betäubung. Ja, Betäubung und Rausch, feine Sache, ne? Das habe ich heute so nicht. Es gibt kein so 1:1 Ersatz, ne? Hier hast du jetzt Betäubung und Rausch, aber in anderer Form. Nein, das gibt es nicht. Aber die Tatsachenlage ist so, dass mit Betäubung und Rausch so viel Verderbliches, also es ist alles rein zerstörerisch in jeder erdenklichen Art und Weise. Es führt in den Tod schlechthin. Und es ist nichts Gutes dran. Und diese ganzen Konsequenzen, ja, dass man quasi noch zu Lebzeiten halb tot ist. Und das ist alles überhaupt nicht witzig. Und mein Leben ist sehr gut heute und sehr, sehr schön. Und es gibt keinen Aspekt, der weniger schön ist. Nein, gar nicht. Ich genieße das Leben, wie ich es noch nie genossen habe. Ich nehme das Leben überhaupt wahr. Ich nehme aktiv teil am Leben, an einem aufbauenden Leben in der Gemeinschaft mit bedeutungsvollen Inhalten irgendwie. Und es ist komplett anders. Ich habe auch ein komplett anderes Leben und Dasein dringend notwendig gehabt. Und Gott sei Dank habe ich das durch AA auch bekommen.
Schön. Sam, das freut mich so. Zwischen uns liegen normalerweise 700 Kilometer so in etwa. Heute ein bisschen mehr. Ich bin im Ausland. Und es funktioniert tadellos. Wir können uns remote unterhalten, so wie wir uns in den Meetings sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir haben fast Premiere. Wir haben mal ein Gespräch unter einer Stunde, sonst wird es meistens ein bisschen länger. Und dabei wollen wir es belassen. Du hast alles gesagt. Und wer zuhört und noch nicht ganz dran glaubt, dass die Abstinenz schön sein kann, ich glaube, du hast die oder denjenigen überzeugt. Und ich kann es bestätigen, Sam, dein Leben ist heute wirklich schön, auch mit deiner Familie. Ich freue mich für dich, dass du die Kurve bekommen hast. Und lass uns das für alle wünschen, die zuhören und noch nicht den Mut haben oder noch nicht so weit sind.
Ja, genau, Ruben. Ich danke dir. Und es lohnt sich absolut. Es ist ein Wunder, das tatsächlich geschehen kann. Es funktioniert wirklich mit etwas Bereitschaft und ein bisschen ins Tun kommen und mit Hoffnung miteinander fassen und füreinander da sein. Und ja, ich hoffe schon eine gewisse Botschaft weitergegeben zu haben.
Ganz sicher.
Und sehr schön, dass ich heute so mit dir sprechen konnte und hier über mich teilen.
Thanks a lot, Sam. See you soon. Bye bye.
All right. See you soon. care.
Ja, das war die Folge mit Sam. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin so froh, dass du das machst, dass du hier dabei bist. Vielen herzlichen Dank. Mir hat die Folge sehr gefallen. Lieber Sam, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns noch nie live gesehen, immer nur über WhatsApp Sprachnachricht kommuniziert oder per Telefon oder per Zoom. Und heute hat es geklappt für das Interview. Ja, was Corona nicht alles so mit sich bringt. Und ich bin gespannt, wenn wir uns bald sehen. Ich glaube, es ist nicht mehr lange hin. Dann treffen wir uns in München und ich freue mich schon tierisch. Und nochmal vielen Dank, Sam. Ich wünsche dir weiterhin ein schönes Leben und sei dir sicher, wir umarmen uns und genießen zusammen einen schönen Abend in München. Vielleicht sogar in einem berühmten, ja, Bierkeller, wo schon viel getrunken wurde, aber auch das erste AA-Meeting Deutschlands stattfand. Und wir werden da sicherlich was Leckeres trinken. Wahrscheinlich mit 0% Alkohol, aber genauso lecker. Ja, ein bisschen Befindlichkeit. Wie geht's mir aktuell? Die Woche war sehr anstrengend. Ich hatte viele Termine. Ich war geschäftlich unterwegs, habe einige Meetings gehabt mit Kollegen, meinem Chef. Und ich muss sagen, die Trockenheit gefällt mir sehr. Ich kann mit stressigen Situationen ganz anders umgehen. Ich genieße die Zeit, ich freue mich auf den Tag, gestärkt durch die Morgenroutine, und ich möchte die Zeit nicht mehr zurückdrehen, wie es früher war. Es war einfach nur eine Qual, und ich bin so froh, dass mein Leben heute so ist, wie es ist, und ich auf dem Weg der Selbstliebe bin, dass ich mich immer mehr akzeptieren kann, und das ist was ganz Wertvolles. Ja, danke, dass du den Podcast anhörst. Und eine Geschichte möchte ich noch erzählen, gerade aufgrund des Gesprächs mit Sam, und zwar das mit Alkohol und dem Straßenverkehr zu tun. Ich hatte eine Situation, da habe ich freitagabends einen Besuch im Dönerladen gehabt. Ich habe einen Jufka-Döner gegessen mit extra viel Knoblauchsoße und dazu 0,5 Liter Bier. Meine Stammmarke mit, glaube ich, 4,9% Alkohol. Ja, und die Kombi wirkt bei mir immer voll, wenn ich dann irgendjemand anlaber, der riecht sofort, oh, der hat aber Knoblauch gegessen und hat eine Fahne, eine Alkoholfahne. Also irgendwie gibt es, glaube ich, schönere Atemgerüche. Auf jeden Fall bin ich dann ins Auto eingestiegen, nach Hause gefahren, und mir ist jemand ins Auto reingefahren. Ich habe ein Dienstfahrzeug, da ist es Vorgabe, die Polizei zu rufen, und derjenige hat dann noch sofort Fahrerflucht begangen, hat umgedreht, ist davongerast, und ja, ich mutig und motiviert durch den Jufka-Döner und das Bier gleich hinterher. Ich konnte ihn dann überholen auf der Landstraße und ausbremsen, habe die Polizei angerufen. Die kam, es hat geregnet, und der Polizist fragt, ob ich nicht in meinem Auto im Trockenen ihm meine Personalien geben könnte. Und das habe ich gemacht. Und ich hatte aber kein gutes Gefühl dabei. Weil, wie ihr vielleicht wisst, Alkohol gibt es verschiedene Grenzen bei einem Unfall und auch bei einem Unfall, aber in dem Fall mit NW Nordpol gelten andere Promillegrenzen. Und ich war vielleicht gar nicht drüber, aber ich hatte trotzdem nicht Lust, irgendwie zu pusten. Und der Polizist saß da in meinem Auto, hat mit Sicherheit gemerkt, dass ich gerade einen Jufka-Döner gegessen hatte. Und er hat aber nichts gesagt. Vielleicht hat er auch meine Bierfahne gerochen. Das riecht man ja doch, wenn man nebeneinander im Auto sitzt, auf diese vielleicht 80 Zentimeter Entfernung. Bestimmt recht gut. Und es war mir so eine Leere, dass ich dann nachgedacht habe, Autofahren und Alkohol trinken verträgt sich einfach nicht, selbst wenn die Menge gering ist. Aber ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl. Ja, noch besser ist es natürlich gar nicht mehr zu trinken, und deshalb geht es mir heute, glaube ich, auch so gut. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du mir entweder einen Kaffee ausgeben und oder den Podcast bewerten. Wenn du irgendwas vermisst oder du eine Frage hast, wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, dann schreib mir eine Nachricht täglich@happyhour@gmail.com und in den Shownotes findest du die E-Mail-Adresse auch nochmal und auch den Link für mein Kaffee-Spendenkonto bei PayPal. Allerdings musst du mir einen koffeinfreien Kaffee ausgeben oder einen leckeren Tee, denn ich habe mich von Koffein befreit und das ist auch nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Mir tut es auf jeden Fall gut. Genauso wie dieser Podcast. Vielen Dank nochmal, dass du ihn angehört hast und dabei gewesen bist. Und wenn du etwas vermisst, nämlich die Hintergrundmusik in diesem schönen Outro, dann ist das gut so. Danke Sam für den Verbesserungsvorschlag. Ich glaube, entweder reden oder Musik hören. Und jetzt noch 5 Sekunden beides. Wir hören uns nächsten Freitag mit der lieben Bettina. Und sei gespannt, was sie uns für eine Geschichte erzählt und wie lange sie schon trocken sein darf. Ich bin richtig froh für dich, Bettina. Ich freue mich für dich. Bis Freitag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Dankeschön. Mach's gut, bleib sauber. Bis bald, dein Ruben.